Hallo zusammen. In dem Podcast-Format hier wollen wir öffentlich über das Thema Nutzung von Psychedelika, vor allem in Verbindung mit persönlichem spirituellem Wachstum sprechen. Ich werde dazu hier in Zukunft Persönlichkeiten interviewen, die authentisch und ehrlich über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Umgang von psychedelischen Substanzen sprechen werden. Wichtig ist mir dabei, dass die Zuhörer Mehrwert aus der Diskussion ziehen und einen Einblick erhalten, vor allem in die langfristigen Resultate, die die Personen herausgezogen haben. Wie hat sich Ihr Leben positiv verändert auf Dauer? Was sind Hilfestellungen und Tipps noch für unerfahrene Personen? Und worauf muss besonders geachtet werden, um einen sicheren und professionellen Umgang mit den Substanzen zu gewährleisten? Und dafür habe ich heute als ersten Gast Steli bei mir.
Uhu!
Vielen Dank, dass du dich wagst, als erster Interviewpartner hier in den Ring zu gehen.
Was heißt hier wagst? Ich wäre sauer, wenn ich nicht der erste Interviewpartner wäre.
Das denke ich mir, das freut mich. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten, wobei wir schon viel zusammen gesprochen haben, vielleicht kannst du kurz mal einen Abriss geben, wer du bist, woher man dich kennt, was du so im alltäglichen Leben machst.
Ja, also ich bin ursprünglich in Deutschland groß geworden, griechisch-Immigranten-Hintergrund, bin mit 17, 18 von der Schule und habe dann meine unternehmerische Laufbahn begonnen, habe in Deutschland ein paar Unternehmen und Projekte gestartet, alles im sehr kleinen Rahmen, und bin dann vor 13, 14 Jahren nach Amerika, nach Silicon Valley, um da eine Softwarefirma zu starten. Die erste war ein katastrophaler Misserfolg, der sehr lehrreich war, und bei dem zweiten Versuch ist durchaus auch wieder mit vielen Veränderungen und Hochs und Tiefs dann doch was draus geworden, und das ist die Firma, die ich heute leite. Die Firma heißt Close.com. Wir sind ein CRM-System. Das bedeutet, Kleinunternehmen der ganzen Welt nutzen unsere Software, um besser zu verkaufen und besser zu kommunizieren mit ihren Kunden. Und wir sind ein Team von 45 Leuten, komplett remote. Das heißt, wir haben kein Büro, kein Headquarters. Leute arbeiten von 14 verschiedenen Ländern aus, unser Team. Wir sind recht erfolgreich und bekannt im SaaS-Bereich, Software-as-a-Service-Bereich, A, für unsere Expertise, was das Thema Sales angeht und Unternehmer, vor allem Sales für neue Ideen, für Startups. Und dann sind wir bekannt dafür, dass wir eine recht starke Kultur haben, obwohl wir ein komplett remote Team sind. Ich bin bekannt dafür, dass ich auf vielen Bühnen stehe, laut schreie und sehr viel fluche. Das scheint den Menschen Spaß zu machen. Und deswegen werde ich recht oft eingeladen und kreiere sehr viel Content, unterrichte sehr viel das, was ich lerne. Und bin aber, würde ich sagen, tatsächlich bekannt als Unternehmer und als quote-unquote Verkaufsexperte oder Guru.
Jetzt hast du gesagt, die Leute fahren drauf ab. Ich glaube, du stehst auch drauf zu schreien und auf ihn zu stehen. Ja. Gefällt dir sehr gut. Ja, steht dir auch. Jetzt hast du gemeint, du warst sehr lange Zeit und hauptsächlich in den USA, auch über die letzten 10 Jahre plus minus.
Ja.
Die Frage, die jetzt natürlich naheliegend ist, wie kamst du selber auf das Thema Nutzung von psychedelischen Substanzen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Und was hat dich letztendlich dazu gebracht, von einem, ich informiere mich darüber, zu, jetzt bin ich bereit, jetzt probiere ich auch mal ein bisschen was damit. Wie bist du da hingekommen?
Ja, bei mir war das eine sehr lange Reise. Mhm. Ich habe, glaube ich, das erste Mal intensiver mich mit dem Thema psychedelische Substanzen, vor allem LSD, beschäftigt. Da war ich vielleicht 22 Jahre alt. Habe angefangen, NLP zu studieren, also neurolinguistisches Programmieren. Dann habe ich angefangen, Hypnose. Habe eine Hypnose-Ausbildung gemacht und habe eine Workshop-Firma gestartet gehabt. Und in dem Bereich bin ich mit manchen sehr interessanten Leuten in Kontakt gekommen. Und dann auf einmal ging es um Menschen wie Timothy Leary und was so in den 60ern alles passiert ist und, und. Und da habe ich mich viel informiert, viel Geschichten gehört und gelesen und fand das alles cool und so ein bisschen edgy und krass, aber noch sehr weit weg von mir. Mhm. Muss auch sagen, dass ich zu der Zeit auch noch ein extremer Control-Freak gewesen bin. Also ich hätte, wenn du mir gesagt hättest, ich habe hier was, Steli, wenn du das nimmst, verlierst du Kontrolle. Das war kein guter Sales-Pitch für mich. Ja. Das heißt, ich fand die Bewegung geil, ich fand die Geschichten geil, aber ich wollte persönlich, jetzt, ich war nicht so, oh, das muss ich jetzt gleich erleben, sondern ich war eher so, wow, da habe ich Respekt, das ist nichts für mich. Ich habe dann in San Francisco paar Mal mehr praktische Berührungen gemacht, indem mir Freunde erzählt haben, hey, in 2 Wochen. Wir planen einen Trip. Ja, da geht's in die Natur und dann nehmen wir alle LSD. Magst du mitkommen? Und da war es so, es war vielleicht so 3-4 Jahre später, da war ich schon so weit, dass ich gedacht habe, ich will's nehmen. Also ich will loslassen und diese Erfahrung mal machen. Aber ich bin damals durch so einen krassen Pain gegangen in meiner Firma und war so burnt out und so emotional am Boden, dass ich gedacht habe, ich fühle mich nicht so, als würde ich ready sein, einen Trip zu machen, der nicht höchstwahrscheinlich eine schlechte Erfahrung für mich wird. Ja. Weil mir geht es einfach so schlecht im Leben gerade, dass ich nicht den Eindruck habe, dass LSD da hilft. Mhm. Und da habe ich das da dankend abgesagt, mit der Hoffnung, irgendwann mal wird nochmal eine Chance kommen und dann sage ich zu, wenn es mir besser geht. Aber gerade ist einfach das Timing nicht richtig. Ja. Und dann hat es einige Jahre gebraucht. Einige Jahre. Also es war, keine Ahnung, ich bin mit 24 ins Valley, vielleicht hat man mir mit so 26 das mal angeboten. Und dann hat es nochmal, keine Ahnung, 9 Jahre gebraucht. Hm. Ja, 9 Jahre, wo ich krassen Misserfolg hatte mit einer Firma, dann die nächste Firma erfolgreich gemacht habe, dann Vater geworden bin, dann nochmal Vater geworden, geheiratet, Familie, pipapo. War sehr busy mit quote unquote im Leben. Und dachte immer wieder drüber nach, aber es war so, ich war sehr passiv. Es war so, wenn es mir das nächste Mal über den Weg läuft, dann sage ich ja, aber nicht, ich gehe jetzt und such's mir.
Ja, du bist nicht froh, das sollte zu dir kommen.
Ja. Und komischerweise war, also ich hatte mit Drogen keinerlei Erfahrungen bis 35, außer Alkohol. Und ich habe 1-2 Mal ein bisschen Weed gesmoked, aber jetzt nichts irgendwie Extremes. Und mir wurde, ich war auch nicht in Kreisen unterwegs, wo das irgendwie ein Thema war. Das war nicht, also Proximity war nicht da, dass ständig mir irgendwas angeboten wurde. Aber es lag auch wahrscheinlich an meinem Charakter, meinem Lebensstil und auch wie, zu was ich mich verschlossen hatte und geöffnet. Weil im Nachhinein weiß ich von einigen Bekannten, die Sachen getan haben, aber das war mir einfach nicht bewusst.
Ja.
Ja, weil denen wahrscheinlich bewusst war, dass ich nicht offen dafür bin, deswegen wurde das gar nicht erwähnt. Und dann war es so, mit 35 sind mehrere Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass ich innerlich irgendwann mal gedacht habe, weißt du was, jetzt wäre ich bereit, Drogenerfahrungen zu machen. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt loslassen und jetzt wäre ich neugierig und experimentierfreudig. Und ungelogen, Tage später bin ich auf einer Konferenz in einem, sagen wir, unbenannten Land und wir gehen abends raus und mir wird was angeboten. Und dann denke ich mir so, ja, das ist ja lustig. Ja, mir wurde noch nie, ich war schon auf 1000 Konferenzen, mir wurde noch nie eine Droge angeboten auf einer Konferenz. Letzte Woche denke ich mir, ja, jetzt wäre ich offen dafür. Und boom, steht da eine Person und sagt, ja, würdest du gerne mit mir Drogen nehmen heute? Und dann habe ich das getan, das war jetzt keine psychedelische Substanz. Hatte einen lustigen Abend. Und 3 Tage später fliege ich in ein anderes Land zu einer anderen Konferenz, wo ich einen Vortrag halte. Er wird mir da eine andere Droge angeboten. Dann denke ich mir, guten Morgen, ja, also jetzt sind die Tore offen, jetzt läuft's von überall rein. Und dann habe ich so für ein paar Wochen hier und da auch immer, also selbst wenn ich mich öffne, eine gewisse Kontrolle habe ich gerne und dann habe ich da schon bedacht, wer sind die Leute, was ist die Substanz und in welcher Menge konsumiere ich die. Quasi meinen großen Zeh reingedippt ins kalte Wasser und geguckt, wie sich das so anfühlt. Und es war alles cool. Und dann 2-3 Wochen später war ich dann, ich weiß nicht, in welchem Detail wir auf die LSD-Erfahrung eingehen wollen, aber war ich dann auf einem Boot, wo mir jemand erzählt hat, dass er gerade LSD konsumiert hat. Und dann war ich so, wie? Auf diesem Boot gibt's LSD? Wo? Und dann bin ich losgesprintet in die Richtung, die mir gedeutet wurde und habe mir LSD geholt. Ja, weil es war so für mich so, ja, ganz klar, also dieses LSD ist auf diesem Boot, damit ich das, diese Erfahrung mache. Ja, immer als Hauptdarsteller meines eigenen Films war das so ganz klar in dem Narrativ meiner Wochen davor, war es ganz klar, dass alles auf diesen Moment hingearbeitet hat. Ja. Das war so der Prozess, es hat bei mir ganz lange gebraucht, wenn es mir mehr angeboten wäre, vielleicht hätte ich schon früher Drogenerfahrungen gemacht, weil ich war offen für LSD vor allem. Das war für mich nicht mit Partydrogen zu vermischen, sondern von Anfang an dachte ich, das wird eine spirituelle Erfahrung, das wird eine bewusstseinserweiternde Erfahrung und ich bin interessiert daran, dass sich mein Bewusstsein erweitert. Ja. Bin daran interessiert, dass ich neue Erfahrungen mache. Aber es hat recht lange gebraucht für mich, wahrscheinlich offen genug zu sein, Timing, viele Dinge sind da dazugekommen und dann ist es passiert und dann, wie gesagt, habe ich sehr enthusiastisch die Chance ergriffen, als die Substanz in meiner Nähe war.
Jetzt hast du gesagt, die Male davor, die paar Wochen davor, wurden ja auch schon Dinge angeboten. Es war wie so ein Vorbote und Vorläufer zu diesem Event. Und wir reden jetzt hier im Podcast vor allem von psychedelischen Erfahrungen. Mhm. Das heißt, jetzt hast du LSD genutzt als Beispiel, aber wir reden auch über Beispiele wie mit Psilocybin, aber jetzt in dem Fall LSD.
Ja.
Set und Setting ist so ein wichtiger Aspekt bei den Themen. Das heißt, was für ein Mindset bist du generell, in was für einem Umfeld, das Setting, möchtest du dann diese Erfahrung haben? Das heißt, wenn du von diesem Boot-Erlebnis sprichst, dann hat für dich beides an der Stelle gepasst. Du hattest ein Stück weit die Vorbereitung und das Umfeld mit den Leuten, der Tag, was auch immer, hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, heute fühle ich mich bereit dafür.
Ja, also es war war so, dass wir eine Gruppe von Freunden waren auf einem Boot, die sich sehr gut kennen und die eine starke, ein starkes Caring haben füreinander. Also sind nicht nur irgendwelche Kumpels, mit denen man Party macht, sondern es sind Leute, die einen sehr gut kennen, mit denen man wirklich schon vieles durchgemacht hat und wo man, das ist für mich ein wichtiges Gefühl gewesen, umringt ist mit Menschen, die sich um einen kümmern. Ja, dem, wo man sich, und auch ohne Drogen zu nehmen, ist auf dem Boot immer so, dass immer einer bringt einem Wasser oder bereitet was für in der Küche und macht ein bisschen Essen für alle oder hat eine gute Idee und macht Musik oder gute Stimmung. Da ist immer ein ständiges sich umeinander kümmern, so ein ganz starker Vibe. Und das ist natürlich für mich eine ganz starke Verbindung mit, hier bin ich sicher, hier wird sich um mich gekümmert. Es sind Leute, die ich liebe, Leute, vor denen auch ich auch mich öffnen kann und Schwäche zeigen. Ja, wenn ich jetzt LSD nehme und weine, die nächsten sind schon, ist das auch okay. Ja, das ist eine Gruppe, mit der ich mich wohlfühle, mich zu zeigen, voll und ganz. Die Umgebung kann nicht schöner sein. Ja, du bist auf einem wunderschönen Katamaran, es ist das mediterranische Meer, wir segeln da ganz sanft in irgendwelche türkisen Buchten rein, also schöner kann die Umwelt nicht sein, dann hat man geile Leute. Und in meiner Stimmung war ich in so einer guten Laune, auch die Wochen davor, und hatte tatsächlich nicht das Gefühl, als ich gehört hatte, hey, man könnte LSD nehmen, nicht das Gefühl, will ich das nicht, was sind die Risiken, sondern es war für mich einfach Enthusiasmus. Wirklich krass, geil, let's go. Und also mein Mindset war sehr gesund, war sehr positiv, war sehr stark. Und das Setting, einmal die Umgebung, Natur, das Meer, das Boot, ja, aber auch die Freunde und Menschen und das Gefühl zu haben, von Menschen, mit Menschen zu sein, die einen kennen, die einen lieben und die sich um einen kümmern. Das ist natürlich der Jackpot.
Ja. Das ist der Jackpot in dem Fall. Jetzt hat man natürlich auch Möglichkeiten, mit der Dosierung bei sowas unterschiedlich heranzugehen. Die meisten Leute glauben, es ist immer die gleiche Erfahrung. Ja, man kann da auch mit einem Microdosing, mit einer ganz geringen Dosierung arbeiten, wo man letztendlich gar nicht bewusst spürt, dass man die Substanz innehat. Oder man kann auch wie in einem therapeutischen Kontext in sehr, sehr hohe Dosierung gehen, in eine Makrodosierung, wo sehr viel passieren wird. Wenn du jetzt überlegst, bis zu diesem Moment hast du sehr viel recherchiert, dich damit auseinandergesetzt, mit Leuten gesprochen, Erfahrungsberichte und so weiter. Und dann hattest du diese Erfahrung selber zum ersten Mal. Was für eine Abweichung gab es da von deiner Vorstellung?
Die war schon sehr groß, weil ich auf dem Boot keine hohe Dosierung genommen habe. Ja, das war auch smart. Ich habe also eine überschaubare Dosierung genommen, so dass ich es in meinem Leben sehr stark gespürt habe, aber nicht so stark, dass ich quasi mich hinlegen musste, mich nicht bewegen konnte, nicht reden konnte und dann auch starke Halluzinationen hatte oder sowas. Das war eine Dosierung, in der ich diese Erfahrung extremst genießen konnte, ohne die Drachen, die mich jagen oder solche Geschichten. Und ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, wie meine Erwartungshaltung war, als ich es genommen habe. Meine Erwartungshaltung war nicht, dass es eine Riesendosis ist und ich mich jetzt hinlege und die nächsten 12 Stunden trippe. Aber ich habe auch nicht ahnen können, wie sich das anfühlen würde. Ja, also ich erzähle immer Leuten, also es war wirklich ein unglaublich schöner Tag, Das war auch das, was ich gebraucht habe. Also wirklich so ein Tag, der an Schönheit so groß ist, dass man überwältigt ist von der Schönheit. Mhm. Ja, dass man einfach in awe. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass ich ganz oft den Gedanken hatte und das auch immer wieder geshared hatte mit der Gruppe über den Tag hinaus, dass es unglaublich ist, dass die meisten Menschen ihr ganzes Leben leben werden, ohne einen Tag zu erleben, der so schön ist wie heute. Mhm. Und da war eine unglaubliche Dankbarkeit bei mir. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich dachte, krass, was für ein krasses Geschenk ich hier mir heute gegeben wurde, dass ich die Schönheit des Lebens so krass spüren, erleben, mitbekommen kann, einen ganzen Tag lang, auf eine Art und Weise, die schwer mit Worten zu beschreiben ist und die den meisten Menschen nicht zugänglich sein wird. Ja. Und von daher war das einfach so ein mind-blowingly beautiful day. Aber ich sage auch oft zu Leuten, wenn mir jemand gesagt hätte, dass Buddha auf dem Boot ist, du gehst da zu dem Buddha hin und der berührt dich und für 12 Stunden bist du erleuchtet. So könnte man die Erfahrung auch irgendwie beschreiben. Weil dann wurde ich berührt, meine Brust war voller Liebe und Energie und ich bin den ganzen Tag gelaufen und ich habe einfach jeden Moment so bewusst gelebt, war so extrem präsent, war so voller Liebe, so voller Dankbarkeit, konnte eine Empathie für mich und für alle spüren, für die mein Herz davor viel zu verschlossen war. Und also eine leichte Erleuchtung, ja, ist so, wie ich den Tag beschreiben würde. Das ist natürlich schon ein großer Tobak. Ja. Also ich sage das so lustig, ich hatte eine leichte Erleuchtung den ganzen Tag über, war leicht erleuchtet. Aber es ist schon ein krasses Geschenk. Ja. Und so hat sich das für mich angefühlt, wie so ein extremst glückliches Geschenk, was ich da gekriegt habe.
Ja, also so hört sich es an. Ich glaube, das hört jeder aus der Mini-Erleuchtung heraus. Jetzt ist es schon ein paar Jährchen her und das war deine erste psychedelische Erfahrung. Seitdem sind noch andere dazugekommen, in einem anderen Umfang, in einem anderen Setting, ganz andere Konstellationen etc. Wenn man jetzt mal alle zusammennimmt und vergleicht mit dieser ersten und dann deine Erfahrungswerte zusammennimmt und du jetzt rückblickend sagen kannst, ich habe diese gesammelte Erfahrung mit all diesen Substanzen gehabt, in dem Kontext, was wäre der Unterschied von dieser Art von Bewusstseinsarbeit mit anderen Tools, die du in deiner Toolbox hast, die du regelmäßig verwendest? Ich weiß, du meditierst regelmäßig, du schreibst viele Sachen auf, machst vielleicht noch andere Dinge. Aber für Zuhörer, die damit noch keine Berührungspunkte haben, aber die vielleicht schon in einer anderen Form, in einer Art und Weise eine Praktik haben, mit der sie Bewusstseinsarbeit machen.
Ja, schwer zu beschreiben. Ich glaube auch, dass es natürlich ist es eine sehr persönliche Sache. Da ist das Empfinden und die Erfahrung zum großen Teil auch abhängig von einem selbst. Ich bin jemand, der über mein ganzes Leben sehr intensive Inner Work betrieben hat, sehr stark nach innen schaut und versucht, mich selbst zu verstehen, besser zu verstehen, ehrlicher zu verstehen und dadurch die Welt. Und habe da, wie du gesagt hast, mit vielen Sachen schon gearbeitet, auch Dinge, die sehr nah rankommen an psychedelische Erfahrung, Hypnose. Ich habe sehr extrem Arbeit mit Hypnose gemacht und da kann man auch wirklich sehr intensive alternative States und tiefe Bewusstseinszustände erreichen. Für mich vielleicht am einfachsten erklärt ist es so, wenn man sich das sein Wesen oder sein Bewusstsein, wenn man sich das als physisches Objekt vorstellen würde, sagen wir mal, das ist dein Körper. Ja, dein Körper ist dein Körper und dann der Geist ist etwas Innerliches. Das kann man ja nicht anfassen und abtasten. Aber sagen wir mal, dein Unterbewusstsein oder dein Wesen, dein Bewusstsein, könnte man über deine Haut, über den ganzen Körper mappen. Ja? So, dann würde ich mal sagen, dass wenn ich Klamotten anhabe und ich muss jetzt genau jede Pore meines Bewusstseinskörpers abtasten, habe ich natürlich ein Handicap, ja, weil in vielen Stellen ist da Stoff drüber. Ja, und ich kann es trotzdem erahnen, ja, hier ist die Brust, hier ist der Bauch, das ist wahrscheinlich ein Oberschenkel, das ist der Hintern. Ja, ich kann schon nur abtasten, was Sache ist. Aber natürlich, ich habe keine Ahnung, ist die Haut weich, straff, ist sie rau, Gibt es da eine Narbe? Es gibt viele Details, an die ich nicht rankomme. Mhm. Und das ist, wenn man normale Klamotten anhat. Mhm. Wenn man besonders in bestimmten Bereichen in unserem Leben, unsere Ängste, sagen wir mal, da haben wir nicht nur normale Klamotten an, sondern da haben wir Wintersachen an. Ja, Handschuhe, riesige Mütze, vier Schale. Da weiß ich nicht, also wenn die, vor allem wenn das noch eine riesen Jacke ist und sowas, da weiß ich nicht, ob ich einen Arsch oder eine Brust anfasse. Da ist alles dasselbe. Ich fasse nur fluffy Klamotten an. Ja, alles ist nur weich, dick und warm. Schwerer ranzukommen an den Chor. Und in anderen Bereichen, wo man vielleicht schon viel mehr Arbeit geleistet hat, viel mehr im Reinen mit sich ist, da hat man einfach nur irgendwelche Sommershorts an, ja, und ist irgendwie shirtless. Da passiert nicht mehr viel. Und so, für mich, die psychedelischen Substanzen auf ihre verschiedenen Arten und Weisen. Die beste Metapher ist, dass vor allem bei Problemen oder Herausforderungen, wo ich nicht so einfach rangekommen bin, mhm. ja, wo ich viel zu viele Schichten noch hatte und mit meinem reinen Bewusstsein, rein kognitiven Analysieren, bin ich da nicht weitergekommen. Ja, ist das jetzt ein Arsch oder, mhm. ja, oder na, also es ist ein bisschen runder als die, da bin ich nicht richtig vorwärts gekommen. Da waren die psychedelischen Substanzen so, als würde ich beim Einnehmen der Substanz, würden sich so langsam die Klamotten so von meinem Körper fallen sie alle weg. Und dann, wenn man die Bereitschaft, den Mut hat, zu sagen, so, jetzt gucke ich mir diese Narben an, weil das ist, oder jetzt gucke ich mir diesen nicht perfekten, nach was auch immer Perfektion definierten System Körper an und jetzt fasse ich mal den Schwabbelbauch an und die Narben und die Warzen und jetzt gucke ich mir das alles ganz genau an. Wenn man da den Mut dazu hat und dann nicht in Panik gerät, dann ist es für mich so gewesen, dass ich an Antworten gekommen bin und zu Wahrheiten gekommen bin, die ich ohne diese Substanzen sicherlich auch irgendwann mal, eventuell hätte ich da hingehen können. Aber da gab es einige Probleme, die habe ich, ist nicht so, dass ich angegangen bin vorher. Und da hörst du oft das Beispiel irgendwie 10 Jahre Therapie in einer Nacht oder so. So, also es kommt dem Erleben sehr nah. Das ist so ein Accelerator. Ja? Wenn ich eine Richtung habe, wenn ich eine Klarheit habe, was ich will und was ich erreichen will, wenn ich Mut dazu habe, diese Geister zu besuchen, diese Themen mir anzugucken, dann können diese Substanzen als Technologie ein krasser Beschleuniger sein, mhm. ja, der dich schneller zur Wahrheit, schneller zum Chor, zum Herz der Zwiebel bringt, wo du nicht eben in den tausendsten Schichten drüber rumdokterst und überlegst, was wohl in der Mitte so abgeht.
Ja.
Und das war das so, für mich sind psychedelische Substanzen Bewusstseinstechnologien.
Ja.
Ja, und wenn man die richtig einsetzt, dann kann man sehr viel schneller, sehr viel weiter reisen, sehr viel mehr verstehen.
Reisen ist ein gutes Stichwort. Das hast du gesagt, sehr viel weiter reisen. Man spricht nicht ohne Grund von einer Journey, von einem Trip. Ja, das geht eine gewisse Zeit, 6 bis 10 Stunden, je nachdem, vielleicht auch ein bisschen länger. Es gibt Höhen, Tiefen, Täler, Berge, alles mögliche. Man sieht da verschiedene Landschaften. Im besten Fall hat man einen Guide dabei, der die Route kennt zum Gipfel, ja, wenn man sich mal verlaufen hat, der einen wieder auf den Weg bringt etc. Da kommt wieder dieses Setting und diese Sicherheit mit dazu. Jetzt hört man aber auch, und du hast es eine super schöne Analogie verwendet mit den Klamotten, aber vorhin auch mal gemeint, da gibt es meine Drachen und meine Dämonen. Und jetzt, wenn ich jetzt überlege mit Leuten, die noch nicht damit zu tun hatten, dann kennt man auch diese Stories, diese Horror-Stories von einem Bad Trip und was man da alles sieht und den Teufel und um Gottes Willen, komme ich da jemals wieder raus, bleibe ich danach hängen, komme ich dann direkt in die Klapse und da bin ich dann für 30 Jahre, Mama, besuch mich dort.
Ja.
Wenn wir jetzt drüber sprechen, okay, du hast persönliche Erfahrungen gemacht, ich habe selber welche gemacht, man liest da immer mehr jetzt heutzutage. Trotzdem bestehen noch gewisse Mythen zu diesen Substanzen. Ja, und die sind zum Teil so tief eingebrannt in unser Verständnis, weil die so gut propagiert wurden über Jahrzehnte hinweg, vor allem von der US-Regierung, dass die einfach noch so fix da drinstehen. Ich habe da meine eigene Meinung zu, aber ich würde mich super gerne, würde mich interessieren, wie deine dazu aussieht. Vor allem, weil du auch sehr stark in den USA jetzt warst und ich weiß selber aus meinem persönlichen Bezug in die Staaten, dass das Thema dort vor allem in Kalifornien ein Stück weit anders gesehen wird als in Deutschland ganz speziell. Was sind so für dich so die Top, weiß nicht, wenn du sagen kannst, 2, 3 Mythen, die du glaubst, die hier noch die Leute im Kopf haben, die man mal aufräumen sollte?
Also ich denke, dass Dosierung ein großes Thema ist. Mhm. Schau, die meisten Leute wissen nicht, dass man psychedelische Substanzen verschieden dosieren kann und dass das einen riesen Unterschied macht. du eine hohe Dosis von was nimmst oder eine Mikrodosis. Eine Mikrodosis LSD oder eine hohe Dosis ist nicht dasselbe. Ja, genauso wie ein halbes Glas Wein oder 12 Flaschen Wein nicht dieselbe Erfahrung für dich generieren werden an einem Abend, an einem Sonnenabend am Meer, ja. Und ich glaube da, weil wir so wenig wissen, weil die Allgemeinbildung, was Drogen angeht, sehr, sehr gering ist und sehr verzerrt, ist es so, das ist eine Substanz, die gibt es in einer Unit und wenn du die nimmst, dann wird's krass, dann wirst du vielleicht vom Gebäude springen, weil du denkst, du kannst fliegen oder irgendwelche anderen Hallus haben. Dosierung macht einen großen Unterschied. Ich glaube, wenn die Leute wissen würden, dass du gering dosieren kannst und sehr gut damit arbeiten, dass du überhaupt LSD nehmen kannst und am ganzen Tag in der Gesellschaft teilnehmen, dich mit Leuten unterhalten, Dinge erledigen, Telefonate machen und keiner, der sich nicht sehr gut auskennt, würde mitbekommen, dass du auf einer Droge bist. Das wissen die Leute nicht. Ja. Und ich glaube, das würde sehr viel Angst wegnehmen. Wenn ich Leuten sage, willst du mal LSD, dann denken die an diesen krassen Trip und dann denken die, nee, so kurz mal zwischen Brötchen essen und zum Sport gehen, hau ich mir nicht LSD rein. Also Dosierung, vor allem auch Microdosing und das in den 60ern, 70ern, wo viel mit psychedelischen Substanzen propagiert wurde, dass da immer über die sehr hohe Dosen geredet wurde und nie darüber gesprochen wurde auch. Das war damals nicht so ein Thema, dass man mit kleineren Dosen, Dosierungen auch anders arbeiten kann auch. Und dass es wahrscheinlich auch ein besserer Weg ist für die meisten, mit dem Thema ein bisschen anzufangen. Dosierung ist ein großes Thema, Differenzierung ist ein anderes Thema. Also ich mache immer Witze, als ich das erste Mal mit meiner Mutter über LSD gesprochen habe, das ist so, da musste ich mir selbst erst erklären, deine Mama, für die ist LSD und Heroin dasselbe. Ach, ja, genau. So. Und dafür kann sie nichts, aber das musst du in deiner Erklärung mit einbeziehen. Ja? Weil aus ihrer Perspektive ist es erstmal so, ihr Sohn setzt sich hin und sagt, so, ich habe jetzt mal Heroin angefangen. So, damit musst du erstmal umgehen. Ja? Und da kann man nicht davon ausgehen, weil ich jetzt 6 Bücher über psychedelische Substanzen gelesen habe und 4 Documentaries und mich mit 10 Leuten unterhalten habe, dass diese Differenzierung zu verstehen, LSD ist nicht Heroin, Heroin ist nicht Crack-Cocaine ist nicht MDMA, das sind nicht alle dieselben Substanzen, die dieselben Dinge tun. Dieses Verständnis haben die Leute nicht. Und auch da differenzieren, was Drogen als Überkategorie, in der alles reingeschoben wird, was irgendeine Regierung als illegal definiert hat und was alles dieselbe Reaktion beim Volk herausführt, wenn du da auch nur das kleinste bisschen konsumierst, wirst du auf der Straße für Drogen deinen Körper verkaufen, ja? Und danach sterben. Ja. Diese Panikmache und diese, es gibt keinen Unterschied zwischen allen Substanzen, ja? Solange sie illegal sind, sind sie der Teufel. Das macht auch einen großen Unterschied, welche Bereitschaft Menschen haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder überhaupt offen zu sein, irgendwas zu lernen. Ja, wenn ich tatsächlich glauben würde, dass wenn ich irgendeine Substanz nehme, ich hier zum Zombie werde, dann würde ich auch nicht mit dir locker drüber diskutieren wollen. Ja, erzähl mir mal mehr drüber. Nee, yes. Digga, erzähl mir gar nichts drüber. Ja? Kein Zombie, ja, das ist mein Ziel. Und das Dritte, ich weiß gar nicht, ob ich ein Drittes habe, ich glaube, Dosierung, Differenzierung sind zwei sehr, sehr starke Themen. Und dann, was ich immer spannend finde, wenn man über psychedelische Substanzen mit Leuten redet, die Neugier haben, aber noch Angst, ist, dass man sich selbst sehr wenig zutraut. Mhm. Ja, dass man generell, dass Leute ganz oft sagen, ja, krass, das, was du erzählst, klingt extremst gut für mich. Mhm. Das, was du erlebt hast, würde ich auch gern mal erleben. Und das, was ich dadurch erreichen könnte, ist was ich unbedingt schon seit Jahren will. Aber ich traue mich nicht. Ja, was sagt das aus? Das sagt aus, ich bin vielleicht, wenn du mir sagst, dass die Klamotten wegfallen, vielleicht bin ich noch nicht bereit zu sehen, wie ich aussehe. Weil bis jetzt erzähle ich mir, wie ich aussehe unter den ganzen Schichten. Aber wie kann ich?
Ich glaube, ich habe ein Sixpack, ich sehe gut aus.
Ich habe es mir eingeredet. Und was ist, wenn es nicht so ist? Ich glaube, ich werde damit nicht klarkommen. Das ist ja eigentlich auf der einen Seite super tragisch. Ja, wenn man mal, also aus einer liebevollen Betrachtungsweise, wenn Menschen sagen, wenn ich herausfinden würde, wer ich wirklich bin, damit würde ich nicht klarkommen.
Sau traurig.
Das ist sau traurig, ja, das ist krass. Das ist eigentlich krass. bist du eigentlich alle nur umarmen und küssen und sagen, ey, du bist so krass, na, ich hab keine Angst. Aber auch so verständlich ist nicht so, dass ich da drüber stehe, ja, und oder drüber gestanden bin. Auch sehr verständlich. Aber das ist für mich sowas, was heraussticht, wie groß unsere Angst vor der Wahrheit ist und vor dem tatsächlichen Herausfinden, wer bin ich wirklich? Und was wird es dann bedeuten, werde ich dann damit klarkommen? Ich meine, das ist dieses typische Beispiel, Virginia Satir hat das mal gesagt gehabt, dass der Trieb oder das Verlangen zu überleben ist nicht das stärkste Verlangen im Leben, sondern everything and anything familiar, also im Deutschen das Gewohnte oder das Bekannte. Menschen würden lieber sterben, als sich zu verändern ins Unbekannte hinein. Ja? Und ich glaube, psychedelische Substanzen, die symbolisieren für die meisten Menschen, zu Recht auch zum Teil, wenn du das nimmst, kann es gut sein, dass du ins Unbekannte reingehst und als ein anderer, neuer oder veränderter Mensch rauskommst. Und dann sagen sich die meisten von uns, ich finde mein Leben gerade scheiße. Ich bin unglücklich. Alle anderen sagen, ich sollte glücklich sein. Ich habe alles, was ich brauche. Aber ich bin innerlich unglücklich und unzufrieden. Und ich will glücklich werden. Und diese Substanz könnte mich dahin bringen. Aber sie wird mich auch ins Unbekannte bringen. Und will ich lieber ein Leben lang ein bekanntes Gefängnis leben oder in die unbekannte Freiheit? Und da tun die meisten von uns sich für das bekannte Gefängnis entscheiden.
Das bekannte Gefängnis, auch Komfortzone genannt, anders beschrieben.
Ja. Und das ist, ich glaube, da wäre jetzt meine Message, generell gesagt mal, eine, die auch ein guter Freund mir mal mitgeteilt hat. Ich hatte mal ein Wochenende von einem großen Lebensevent, wo ich einen LSD-Trip machen wollte. Und meine Gefühlswelt war so up and down. Das war das Wochenende von meiner Trennung. Und da war ich so emotional unstabil, dass ich mich gewundert habe, ob der LSD-Trip wohl schlecht werden würde. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit allen psychedelischen Substanzen gehabt. Aber da hatte ich richtig Schiss davor. Und da war ich so zwiegespalten. Soll ich nicht? Ich erinnere mich, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und zwei anderen Freunden. Ja, was denkt ihr darüber? Und dann kam von allen dreien, mach's. Auf andere Art und Weise. Jeder hat mir irgendwas erzählt. Aber der Satz, der Klick gemacht hat bei mir, war von unserem guten Freund Ramino, der gesagt hat, Steli, you can handle it. Egal was passiert, you can handle it. Im Moment, wo er diese magischen Worte gesagt hat, war ich so, ja, Dicker, was mache ich mir Sorgen? I can handle it. Wenn es ein schlechter Trip wird, I can handle it.
Ja.
It's not that big of a deal. I can handle it. Und dann war es ein wunderschöner Trip. Ja, ich habe mir umsonst Sorgen gemacht und es war sehr wichtig und also eine sehr wertvolle Erfahrung. Es hätte auch schlecht werden können. Ja, ich sage jetzt nicht, dass garantiert jeder immer nur gute Erfahrungen haben wird, weil das stimmt definitiv nicht.
Ja.
Aber ich glaube, im richtigen Set und Setting, in der richtigen Dosierung, mit der richtigen Substanz, der richtigen Intention, ist man schon extrem safe und selbst wenn da man mal da stolpert und ein bisschen eine holprige Erfahrung hat, you can handle it. Ja, das ist so eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube, so ein bisschen Mut zu sprechen. Ja, wir sind alle doch auch sehr stark. Wir können, so überleg mal, was Menschen alles schon ertragen haben in der Menschheitsgeschichte. Ja, Unglaubliches und wir überleben und wir thriven und wir da, glaube ich, haben wir zu wenig Vertrauen in uns selbst. Wir sind zu ängstlich. Oh mein Gott, was ist, wenn ich da was erfahre, was ich nicht kann? You can handle it.
Ja.
You can handle it. Ja? Das ist, glaube ich, was Menschen noch mehr hören müssen. Also wenn Leute sich Gedanken drüber machen, Interesse haben, Zugang haben zu einer Organisation wie deiner, ja, wo man safe retreats mit Profis in einem perfekten Set und Setting mit Unterstützung, mit einem Guide, du bist nicht alleine, sondern da ist jemand, der kann dir helfen, der kann ein Framework setzen, der kann dich supporten. Wenn du Zugang hast, Interesse hast, aber dich die Angst noch zurückhält, dann erinnere dich an die Worte, you can handle it.
So gut beschrieben. Du hast gerade so viele Punkte genannt, die dazu führen, dass dieses Risiko von einem schlechten Trip, bad trip im Englischen, so stark reduziert wird, dass es nahezu nicht vorhanden ist. Und jetzt trotzdem kann man sagen, du hast gemeint, du hattest noch nie eine schlechte Erfahrung. Ich persönlich auch nicht. Jetzt stelle ich mir die Frage, vielleicht wäre eine von meinen Erfahrungen für jemand anders ein bad trip gewesen.
Ja.
Vielleicht auch eine von deinen.
Ja.
Deswegen so die Frage da, weil das ist aus meiner Sicht mit den Gesprächen, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ist ja auch immer noch eins dieser Riesenthemen. So, Gott, was ist, wenn ich da wirklich so eine schlechte Erfahrung habe? Ich kann die nicht handeln, so wie du gerade sagst,
ja.
You can handle it.
Ja.
Wie ist es aus deiner Sicht bezogen auf, das ist auch subjektive Wahrnehmung, was ist ein Bad Trip? Ist eine schlechte Erfahrung gleich ein Bad Trip? Was ist eine schlechte Erfahrung? Ja, vielleicht kann man dazu nochmal den Leuten helfen.
Ja, ich will da aus dem Persönlichen sprechen. Es gibt andere Leute, die sind Experten, wenn es um dieses Thema im Abstrakten oder im Medizinischen geht. Aber für mich, ich habe mehrmals jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich am Anfang eines psychedelischen Trips, ich nenne das so wie so der Zugangstest, so der Eintrittstest gemacht wird, wo ich quasi am Anfang, wo die Substanz anfängt zu wirken, wo mein Verstand und mein Geist in eine Richtung geht, die dark ist, ja, und das so ein bisschen wie, ich interpretiere das so ein bisschen wie so ein Test, so, wir haben was Wunderschönes auf der anderen Seite dieser Tür, bist du bereit, durch diese spooky Tür zu laufen, um weiterzugehen, und ich hatte das mal, da bin ich so im Floaten gewesen, habe verschiedene Bilder gesehen, ist so wie, fast wie geflogen durch Städte, durch verschiedene Bereiche, und auf einmal war ich in einem Gebäude und dann habe ich gespürt, in diesem Gebäude passieren schlimme Sachen. Und habe ich auch Gestalten gesehen, die irgendwie schlimm waren. Und wenn natürlich jetzt meine Reaktion gewesen wäre, oh mein Gott, das ist der Anfang eines schlechten Trips, jetzt bin ich hier 7 Stunden gefangen in einem Gebäude, wo unglaublich Horrorgeschichten ablaufen, und wer weiß, was mir hier passieren wird, kann ich mir gut vorstellen, dass, egal wo dein Verstand hingeht, deine Gedanken hingehen, deine Intuition hingeht, da treibt natürlich die Droge diese Erfahrung und intensiviert sie. Bei mir war es zum Glück so, dass ich mit Neugier der Sache begegnet bin. Ich war dann in diesem Gebäude und meine erste Reaktion war, ha, wer hätte das gedacht, dass ich in so einem Gebäude bin? Ich wundere mich, was ich hier lernen kann. Ja, warum bin ich hier? Und in dem Moment, wo ich es gedacht habe, war ich schon wieder am Rausfloten von dem Gebäude. Das war es auch schon. Und die nächsten 6 Stunden waren ein reines Regnen von Liebe. Ja, also es war schöner und sanfter, als man sich je was vorstellen kann. Und so hatte ich das ein paar Mal, wo am Anfang, oder ich hatte das in einer anderen Session mal, wo mein Kopf angefangen hat, in eine Richtung zu drehen, gefühlt, und mein Körper in die andere. Und am Anfang war ich noch so, oh, das fühlt sich aber merkwürdig an. Und dann wurde das stärker und stärker. Und dann habe ich gedacht, das fühlt sich nicht mehr merkwürdig an, das fühlt sich nicht gut an. Und dann war mein nächster Gedanke, wenn das noch weitergeht, dann werde ich mich gleich übergeben. Und dann ist die Frage, hältst du fest? Oder lässt du los? Komischerweise, ich lag auf dem Bett und ich habe meine rechte Hand hat festgehalten an der Bettdecke, quasi sich festhalten, damit das Drehen aufhört. Und dann, zum Glück, kam bei mir der Gedanke, ja Digga, du hast gesagt, du willst was rausfinden. Vielleicht gehört Spucken zum Rausfinden dazu. Vielleicht musst du dich jetzt einfach mal drehen, ja, bis du so aus deinem normalen Framework raus bist, dass du siehst, was Sache ist. Du hast gesagt, ich will X. Vielleicht gehört es zu X. Lass los und lass dich treiben. Und wieder war es so, in dem Moment, wo ich losgelassen habe, ist es langsamer und langsamer geworden. Und dann die nächsten Stunden, wunderschön! Ja, also besser kann man sich bestellen. Da hatte ich manchmal Berührungen mit was vielleicht Leute als Bad Trip beschreiben würden. Und habe für mich zumindest die Erfahrung gehabt, das ist eine Entscheidung, die ich jetzt treffen kann. Lasse ich die Angst zu? Und wehre ich mich gegen das, was jetzt hier mir präsentiert wird? Oder erinnere ich mich, you can handle it. Gut, egal wie lange das hier dauert, es wird irgendwann vorbei sein. Nummer 2, ich habe meinem Geist eine Intention gegeben. Ich will herausfinden, warum XYZ. Vielleicht muss ich irgendwo hingehen, wo ich nicht hingehen will, damit ich die Antwort kriege. Ja. Lass los und lass passieren.
Ja.
Und dieses Loslassen, das symbolisiert dann auch so ein eine Freiheit und eine Sicherheit, glaube ich, dass diese dunklen Ecken, in die man sich mal verirren kann bei so einem Trip, dass die dann nicht zu einem Horrortrip werden, weil man sich verwirrt und verstarrt darin, dass man jetzt, oh mein Gott, jetzt ist es passiert, ich wusste, dass was Schlechtes passieren könnte. Ja.
Und das nicht festhalten und dieses Loslassen, das ist so sinnbildlich, dieses, wir sagen auch immer, wenn wir Leute führen auf solchen Retreats, sagen wir am Anfang so ein bisschen die Flugbroschüre, wie geht's auf dem Trip, und dann sagen wir auch, Trust and Surrender, hab Vertrauen und lass los. Alles, was sich dort offenbart und zeigt, ist eine Projektion aus deinem Inneren. Ja, das ist, du kannst es verarbeiten. Nichts, was da kommen wird, wirst du nicht handeln können. Und ein anderer Tipp, der immer mitgegeben wird, ist, lass los und auf Englisch float downstream. Ja? Yeah. Wenn du dir vorstellst, du liegst auf so einer Luma, auf so einer Luftmatratze und liegst auf so einem Fluss, da versuchst du auch nicht voller Kraft gegen die in den Strom anzupaddeln, sondern du lässt dann irgendwann mal los und du fließt diesen Fluss abwärts. Links und rechts sind gewisse Dinge, die passieren, und du möchtest vielleicht an einem Moment auch festhalten und sagen, boah, hier ist so schön, hier möchte ich bleiben, ich fange wieder an zu paddeln. Oder es ist so furchtbar, ich will am liebsten von der Luftmatratze springen, aber weder das eine noch das andere ist empfohlen. Die Empfehlung ist da immer einfach, float downstream, lass los und schau dir alles an, sei nicht attached zu dem, was dir da präsentiert wird. In deinem Fall, du fliegst dadurch irgendwelche Geschichten durch, und sobald du akzeptiert hast, ich muss hier gar nichts machen, ich schaue mir das alles an, ist auch schon wieder vorbei. Das heißt, aus den zwei gerade genannten Erfahrungen von dir könnten wir sagen, eine der Learnings daraus war, oder eine Key Learning aus diesen Momenten war, nicht so stark festzuhalten, oder was hast du aus denen mitgenommen?
Ja, ich glaube, wenn man Neues verstehen will, neue Erkenntnisse gewinnen will, dann muss man beim Alten loslassen. Und oft versuchen wir beides. Ich will am Alten festhalten und neue Erkenntnisse generieren. Mhm. Und das ist eine Wahl, die man treffen muss, aber beides gleichzeitig geht nicht. Das ist auch dieses, um zurückzukommen auf dem Angst davor, was passiert, wenn ich was über mich erkenne, wo ich nicht bereit dazu bin. Das ist wie wenn man sagt, was, wenn ich die Klamotten ausziehe und sehe, dass ich übergewichtig bin und dann krank werde, weil ich übergewichtig bin. Digga, ja, du wirst krank, weil du übergewichtig bist, nicht weil du die Klamotten ausgezogen hast.
Ja.
Und das ist das, was ist, wenn ich was erkenne, was ich, ob du es erkennst oder nicht, es ist in dir. Das, was dich krank macht, ist in dir. Mhm. Das Erkennen hilft dir vielleicht, eine Lösung zu finden, ein Medikament, dein Leben zu verändern, dass du es loslassen kannst. Nicht hinzugucken macht die Krankheit nicht weg. Mhm. Ja? Und wenn ich eine riesen Wunde habe, ja, und ich blute langsam zu Tode und ich sehe es aber nicht, dann habe ich nicht eine Wunde. Und die Leute sagen, ja, aber wenn ich sehe, dass ich blute, dann sterbe ich. Digga, du musst aber sehen, wo das Blut ist, dass wir stoppen können. Ja. Und das ist dieses, hey, ich habe aber Angst, Dinge zu erleben oder zu sehen über mich selbst, die vielleicht nicht gut sind. Und dann sich zu erinnern, aber die sind schon in dir drin.
Ja.
Und du erlebst sie jeden Tag, auch wenn du sie nicht bewusst erlebst. Mhm. Sie sind in deinem Unterbewusstsein, in deinem Körper,
ja,
in deiner Seele. Und da sind diese Geister und spuken herum und treiben ihr Unheil. Und den Mut dazu zu haben, loszulassen und zu sagen, ich vertraue mir selbst und ich vertraue, dass das, was ich sehe, ob es gut oder schlecht ist, ich werde lernen, damit umzugehen, weil es ist eh da. Mhm. Dieses Loslassen, das führt dann dazu, dass man zu diesen Erkenntnissen, glaube ich, sanft hintreiben kann. Wenn man festhält und sagt, nein, aber ich wollte keinen schlechten Trip, warum kommt jetzt wieder ein schlechter Trip? Und siehst du, alle haben einen guten Trip, ich habe einen schlechten Trip. Egal, also es ist ja, laufen ja Programme ab, die jeder hat. Ja. Bei mir ist es, glaube ich, ganz stark gewesen, das Bedürfnis der Kontrolle. Mhm. Ich will Kontrolle haben. Deswegen ist bei mir auch oft Schwindeligkeit so ein Thema gewesen. Mhm. Ja. Loss of control, loss of direction. Ja, mir wird schwindelig, da habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Zu verstehen, zu lernen, zu sagen, schwindelig ist vielleicht auch, es passiert einfach ganz viel und ja, mir ist auch schwindelig, wenn ich irgendwie in der Achterbahn mal schnell runterfahre, ist aber auch irgendwie geil. Ja? Und lass da los und wenn dir schwindelig wird, dann wirst du dich hinsetzen und wenn du dich übergeben musst, das wirst du auch überleben. Das ist alles nicht so tragisch. Ja? Die Kontrolle kurz zu verlieren ist nicht das Ende der Welt. Lieber loslassen, als festhalten und das Ganze schlimmer machen. Ja? Das war für mich, glaube ich, so eine starke Erinnerung in diesen Erlebnissen.
von denen gerade zwei genannt, wenn du jetzt über deine Erfahrung der anderen psychedelischen Erfahrung reflektierst und sagen würdest für die Zuschauer, so dass das eine Thema, was du mitgeben möchtest, als dadurch hat sich mein Leben sehr stark ins Positive verändert, dass du rausziehen konntest, nach einer gewissen Integrationszeit auch in dein Day-to-Day integrieren konntest und jetzt hat sich dadurch dein Leben maßgeblich positiv verändert. Was wäre das? Kannst du daran...
Es sind so viele Dinge. Es ist echt schwer, auf eins zu pinpointen, aber bei mir denke ich, dass das größte Thema war, Herz zu öffnen. Ich habe die letzten 20 Jahre habe ich meine Gefühle gedacht und analysiert, aber sie nicht gefühlt. Das war ein Schutzmechanismus, um Kontrolle zu behalten. Wenn ich meine starken Gefühle, vor allem negativen Gefühle, wenn ich die ganz zulasse, dann überwältigen sie mich und dann verliere ich Kontrolle und dann kann ich nicht mehr die Identität haben, die ich will und die Dinge erreichen, die ich will. Also habe ich mir beigebracht, meine Gefühle sehr stark zu unterdrücken und dann überproportional viel zu analysieren. Und dann dachte ich, weil ich ständig über mein Verhalten nachdenke und sagen könnte, ah, in der Situation, Alex, da habe ich das nicht getan, ich glaube, da hatte ich Angst. Deswegen dachte ich, ich bin total in touch mit meinen Gefühlen. Ich kann dir genau sagen, wann ich Angst habe, wann ich verwirrt bin, wann ich das habe, wann ich jenes habe. Aber wenn du mich gefragt hast, Steli, wann hast du das letzte Mal Angst gefühlt? Nicht Angst gehabt. Angst gehabt, da hatte ich Angst, bin ich mir sicher. Das habe ich mir angeschaut, den Film, in der Situation, so wie ich mich bewegt habe, hatte ich bestimmt Angst. Aber wenn du gesagt hast, gefühlt, wann hast du das letzte Mal gefühlt? Da hätte ich dich mit leerem Blick angeguckt, weil gefühlt habe ich keine Angst, Nervosität, Zweifel und. Ich habe ganz viele Gefühle, die ich einfach nicht mehr gefühlt habe. Und
Nicht zugelassen.
Sofort unterdrückt. Sofort wieder ins Kognitive. Analysieren, denken, Strategien, wie gehe ich mit der Situation um, was tue ich, aber nicht das, dieses Gefühl, was in mir war, nicht zulassen. Und dann gedacht, das bedeutet, ich bin evolutionär viel weitergekommen. Ja? Weil ich brauche nicht mehr fühlen. Fühlen ist für Leute, die ihr Verstand nicht benutzen, sondern ich kann denken. Das denkende Wesen steht eindeutig über dem Fühlenden. Und ich habe das dann irgendwann mal mitbekommen und die stärkste Veränderung, die in meinem Leben passiert ist, das psychedelische Substanz und meine Erfahrung damit, haben mir gezeigt, was ich fühle, wie sich Gefühle anfühlen wieder. Und dadurch, durch das Neuerleben meiner Gefühlswelt, habe ich mich selbst neu entdeckt nochmal und gemerkt, Scheiße, Alter, in diesen Situationen hast du total Angst oder bist du total nervös? Warum bin ich nervös? Wenn du die Nervosität nicht spürst, dann weißt du auch nicht, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Dann habe ich gemerkt, ich bin nervös. Warum bin ich nervös in einer Situation, in der ich nicht nervös sein sollte? Interessant. Was für eine Erwartungshaltung habe ich an mich in dieser Situation? Oh, ich habe eine krasse Erwartungshaltung. Aber du, Digga, du redest nur mit deinem Kumpel auf Zoom. Ja, warum? Es ist Sonntagnachmittag und es ist nur ein Catch-up-Call. Warum hast du Nervosität? Ja, warum? Weil mir geht's gerade nicht so gut. Ich sehe auch nicht so toll aus, meine Haare sind nicht gemacht. Ja, man sieht, dass ich vielleicht mich nicht so wohl fühle. Und wenn ich jetzt einen Videocall mache mit meinem Freund, dann wird er mein wahres Ich sehen. Und davor habe ich Schiss. Also habe ich die Nervosität, dass er das sieht. Also muss ich jetzt meinen State ändern. Ich gehe jetzt duschen, ich mache meine Haare, ich ziehe mir was an, was ich vorher nicht hatte. Und ich gehe mit der Energie in das Telefonat rein, die ich vorher nicht hatte. Damit ich etwas präsentiere, weil ich etwas beschützen will. Und etwas verheimlichen, nämlich mir geht's schlecht. Will dir nicht zeigen, dass es mir schlecht geht. Deswegen bin ich nervös. Das wusste ich aber alles nicht. Ja, wenn ich nicht meine Nervosität fühle, weiß ich nicht, warum ich gerade duschen gehe, mich anziehe und warum dieses Telefonat, was mit einem guten Freund ist, was mir Kraft geben müsste, mich total ausschlaucht. Mich gefragt, warum rede ich mit Leuten, die ich liebe und bin total fertig danach? Ja, wegen dieser Anspannung. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten.
Ja.
Durch das Wiederleben meiner Gefühlswelt habe ich mich selbst wieder besser verstanden, mich selbst besser kennengelernt und da bin ich noch im Prozess. Das ist jetzt nicht so, dass das Jahrzehnte oder Jahre hinter mir liegt. Es ist noch relativ frisch alles. Aber es hat mich extremst, es verändert mich gerade sehr stark, verändert mein Leben, mein Erlebnis im Leben, wie ich mich verhalte, warum ich mich wie, wo verhalte. Und es hat auf jeden Fall mein Leben unglaublich bereichert. Also jetzt mal ganz dumm gesagt, wenn du ein Roboter wärst und ich könnte dich dann berühren, dann wirst du Menschen und hast Gefühle, wäre das irgendwie krass. Ja? Also grob gesagt ist das, was mit mir passiert ist. Ich war so ein halber Roboter und dann hat mich irgendjemand angefasst, irgendjemand mit gezaubert, die psychedelische Substanz. Und auf einmal habe ich ein Herz gekriegt und konnte fühlen. Das ist natürlich ein krasses Geschenk. Und das ist das Größte, was ich durch psychedelische Substanzen und das Nehmen von psychedelischen Substanzen in einem, ich weiß, therapeutischen oder introspektiven Kontext. Nicht Party machen, was auch lustig ist, aber sondern innere Arbeit leisten.
Ja.
Das ist das größte Geschenk, was ich da rausgezogen habe für mich.
So schön zusammengefasst und gesagt. Sag mal, der Roboter, der war natürlich extrem erfolgreich, ja. Auch aus dem Grund.
Ja.
Weil wenn der Roboter marschieren muss und ein Herz dazwischen steht, der ihn ab und zu mal oder das den ab und zu mal zurückhalten möchte, dann ist das vielleicht ungünstig für den Erfolg. Du warst mega erfolgreich in den letzten Jahren, durch den Aufbau von deinen Geschäften etc. im Äußeren. Und wir sind jetzt hier zusammen in Griechenland schon seit ein paar Wochen und wir arbeiten, wir reden täglich über die ganzen Dinge und es ist super schön zu sehen, was bei dir auch passiert. Ich hatte es vorhin angesprochen, dass du auch täglich Herzmeditation machst.
Ja.
Das soll hier nur nochmal erwähnt werden für Leute, dass dieser Katalysator, dieses Event an sich, die Einnahme von dieser Substanz in einem sicheren Rahmen, das ist der Beginn von der Weiterentwicklung und der Integration von diesem dann Erlernten. Und in deinem Fall ist Herzmeditation jetzt das Vehikel, um das Gefühlsthema für dich besser zu verstehen und zu integrieren.
Das ist eine der Sachen, die ich jetzt täglich mache, ja, um an mir zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob man das hören kann, aber ich will es kurz erwähnen im Recording. Draußen an unserem Balkon vorbei läuft gerade eine riesen Demo. Das ist auch spannend. Ja, jetzt müssen wir uns auch entscheiden, jetzt nehmen wir ein Recording auf, lassen wir los, ja, dann ist halt im Hintergrund ein bisschen Demo, egal ob wir über Herzschmerzthemen und Herzchakra-Meditation reden oder lassen wir uns von der Demo, halten wir da fest an, aber wir wollen doch jetzt Ruhe haben und über Herzchakra-Meditation reden und kreieren dann ein schlechtes Erlebnis für uns zwei und auch für die Zuhörer. Für mich, eine Sache, die ich angefangen habe, ist, dass ich morgens eine Herzmeditation mache, wo ich mir ganz bestimmte Musik anhöre für 20 Minuten und ganz tief in mein Herz einatme. Und das ist eine Sache von vielen kleinen Gewohnheiten, die ich angefangen habe zu installieren, um die Erfahrung, die intensiven Erfahrungen, die ich in den Trips gemacht habe, zu integrieren in meinem Leben und dass die Veränderung tatsächlich passiert in deinem Alltagsleben. Die passiert nicht in einem krassen Retreat oder einem krassen Urlaub irgendwo, sondern es ist, was nimmst du damit mit und wie lebst du das jetzt tagtäglich? Und da ist Herzmeditation ein Tool. Ich habe angefangen zu journalen jeden Tag, spezieller auch noch, was das Thema Gefühlsfeld angeht, weil die rationale, kognitive Welt analysieren, wie ich mich verhalte und wie alle anderen sich verhalten. Das habe ich jetzt 30 Jahre lang sehr intensiv betrieben. Das kann kurz warten. Und jetzt ist eher so, wie fühle ich mich? Ja? Und warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Und was passiert in meinem Herzen? Da schreibe ich ein Tagebuch drüber. Ich mache jeden Tag diese Meditation, die einfach so eine physische Metapher ist. Sich auf einen Teil des Körpers konzentrieren, der etwas symbolisiert. Und dem Energie und Aufmerksamkeit geben. Diese Meditation hilft mir oft, tagsüber präsenter zu sein, was mein Herz angeht, präsenter zu sein, offener zu sein, was meine Gefühle angeht. Mhm. Und da gibt es noch viele andere Dinge, die ich angefangen habe zu tun, die ein Lego-Baustein nach dem anderen dann das Konstrukt kreieren, das hoffentlich mir helfen wird, dass ich da ein reicheres Leben habe und Leben kreiere für mich.
Schön. Zum Abschluss, dann sind wir auch schon bei der vollen Stunde, wenn du jetzt die Möglichkeit von mir bekämst, eine Zeitmaschine steht vor dir, ja, und du darfst zurückfliegen auf dieses Booterlebnis.
Dinosaurier, achso, nein, zum Booterlebnis.
Und dürftest dir selber einen Tipp mitgeben vor deinem ersten psychedelischen Event. Was wäre dieser eine Tipp, den du dir selber geben würdest?
Das ist bei mir schwer, ich habe das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Das muss man einfach mal so arrogant raushauen. Also vielleicht würde ich mir sagen, Digga, du machst alles richtig, ja, mach dir keine Sorgen. You can handle it ist vielleicht so ein Tipp. Aber ich hatte die Nervosität in diesem ersten Trip gar nicht so, dass ich mir da irgendwas erzählen hätte müssen.
Wenn du es erweiterst uns für andere.
Für andere Trips, ich glaube, es wäre eher Worte der ermutigende Worte. Du kannst viel mehr handeln, als du denkst, wenn du zwischen der Wahl stehst, langsamer zu machen oder ein bisschen stärker reinzugehen in ein Thema. You can handle it. Go for it. Ja, du kannst es handeln. Du bist ready. Du hast immer das. Immer in so einem konservativen, bedachten Setting, dass man dann nicht noch übervorsichtig sein muss. Zumindest für mich. Also mein Message an mich selbst wäre, du kannst ruhig mehr Mut haben, wenn es zu dem Thema psychedelische Substanzen geht, weil you can handle it.
Stark. Gute Schlussworte. There you go. Ich glaube, jetzt gehen wir essen. Vielen Dank für das Interview, das erste. Und
da, warte mal, jetzt ist so, beenden wir dieses Interview nicht, als wenn wir irgendwelche Unbekannten, die ja, vielen Dank fürs Interview und jetzt gehen wir mal lecker griechisch Taverne essen. Eine Sache muss ich noch sagen, und zwar danke ich dir, weil, was wir nicht erwähnt haben in der Aufnahme ist, dass du mir mein erstes LSD gegeben hast, mein Freund, und damit hast du mein Leben verändert. Nicht nur dadurch, du warst in vielen anderen psychedelischen Substanzgeschichten mit involviert und sehr wichtigen, in dieser Reise, auf die ich mich begeben habe, mein Herz wiederzufinden, meine Gefühlswelt wiederzuentdecken, warst du konstant an meiner Seite und warst so ein Wegführer des Herzens. Ist kein Wunder, ja, bei dem Herz, was du hast. Und hast mir dabei unglaublich viel gegeben. Mein Leben verändert und dafür bin ich dir für immer dankbar. Und damit beenden wir dieses Recording.
Ja? Sehr gerne.
Alex ist ein krasser Typ und wir gehen jetzt richtig krass lecker essen.
Yes.
Und ich bin gespannt, ja, was als nächstes passiert.
Auf die weiteren Reisen. Vielen, vielen Dank für die Info und das Interview. Steli FD hier für alle. Bis bald.